Da will ich ganz kurz die Gelegenheit benutzen, für diejenigen, die gerade diese Blätter bekommen haben, noch ganz kurz zu erläutern, wofür sie dienen und was wir damit haben demonstrieren wollen. Es geht um das elektronische Stück Essay. Das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Ich könnte vielleicht noch eben dazu sagen, warum es Essay heißt. Ich habe das angedeutet, indem ich sagte, dass es mir in einem elektronischen Studio, für den Computer gilt dasselbe, sinnvoll zu sein scheint, von den apparativen oder maschinellen Einrichtungen so weitgehend wie möglich Gebrauch zu machen. Sonst bräuchte man sie ja gar nicht erst. Und so war auch im elektronischen Studio die Tendenz groß, zu versuchen, möglichst viel mit den Maschinen zu machen. Nun gibt es da einen schwerwiegenden Unterschied zwischen den verschiedenen, wie soll ich sagen, Ebenen einer musikalischen Komposition. Und das gilt für Instrumentalmusik genauso wie für elektronische Musik. Es gibt die großformatigen Zusammenhänge und es gibt die vielen Einzelheiten. Großformatige Zusammenhänge kommen häufig dadurch zustande, dass irgendwelche Eigenschaften längere Zeit konstant bleiben. Also ich kann mir eine Fortissimo-Stelle vorstellen oder eine Stelle, wo das ganze Orchester spielt oder auch im elektronischen Bereich eine ganze Partie, die sagen wir mal verhallt wird oder einer bestimmten Filterung unterzogen wird und dergleichen. Diese großformatigen und auch zusammenhangschaffenden Eingriffe, die kann man mit Maschinen ganz gut machen, die sich ja nicht um Einzelheiten kümmern können. Ich kann mehrere Klänge durch den Hallraum schicken, ich kann das Tonband beschleunigen oder verlangsamen und dergleichen. Davon werden die Einzelheiten nicht betroffen, nur in dem Maße, in dem das Ganze betroffen wird. Und das trifft natürlich dann auch die Einzelheiten. Die ersten Stücke, die in Köln produziert worden sind, ich habe davon anfangs gesprochen, wir haben auch ein paar gehört von Ruiwachs und von Gredinger und so weiter, auch die ersten Stücke von Stockhausen, kannten derartige großformatige Eingriffe eigentlich nicht. Es war eine Produktion wie in einem Zeichenfilm, Bild für Bild, Frame for Frame. Und diese Weise musste wirklich jeder Klang einzeln hergestellt, irgendwo aufbewahrt werden, dann auf die erforderliche Länge geschnitten, von der Hüllkurve versehen, das heißt also die Lautstärkeveränderung innerhalb des Klangs. Das alles musste einzeln zerlegt werden, also ausgeführt werden im Sinne der Zerlegung in Parameter. Ich interessierte mich in zunehmendem Maße dafür, um die Maschinen, den Maschinen einen weiteren größeren Spielraum einzuräumen. Wie weit das etwa gelungen ist, habe ich an den Klangfiguren das letzte Mal schon demonstriert, indem längere Klangbänder oder Folgen zwar zusammengeklebt, aber dann später auch für die Formgestaltung wieder auseinandergenommen wurden, demontiert wurden und auch noch eine Reihe weiterer Deformationen oder Destruktionen unterworfen wurden, worunter ich auch etwa die Verhallung rechnen wollte oder die Transposition um sehr kleine Intervalle, sodass wenn man mehrere solcher transponierten Klanggruppen untereinander schichtet, sich gewisse Verwischungseffekte, Verbreiterungseffekte und dergleichen ergeben. Also Eingriffe, die nicht den einzelnen Ton, den einzelnen Klang betreffen, sondern mehr eine ganze Gruppe von Klängen und damit den Charakter doch über eine gewisse Spanne Zeit. Essay war, nachdem die Klangfiguren doch schon in dieser Richtung einige Schritte gegangen waren, der Versuch, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und an diesem Begriff des Versuchs hat sich dann der Titel gebildet, Essay, der ja, was ja wirklich eigentlich Versuch bedeutet. In dem Zusammenhang habe ich versucht zu zeigen und dafür diese Blätter verteilt, wie das hier im Einzelnen vor sich ging. Um das nochmal ganz kurz zu wiederholen, Sie sehen auf der Seite 10 eine Reihe von Zeitwerten. Der kleinste Zeitwert ist 76 cm, entsprechend einer Sekunde, entsprechend der damaligen Bandgeschwindigkeit noch. Es geht hier um die Mitte der 50er Jahre. Sehr bald danach allerdings wurde diese Bandgeschwindigkeit durch 38,1 cm ersetzt und später dann kam 19 Zentimeter und selbst 9,5 und so weiter und so weiter. Und heutzutage, wo das alles im Computer steckt, interessieren wir uns für die Bandgeschwindigkeiten ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Grundsätzlich gilt hier, wie auf allen anderen Seiten auch, dass zunächst einmal die rechnerisch ermittelten Werte gegeben sind. Das ist eigentlich durchweg eine geometrische Reihe, die dadurch entsteht, dass es ein Anfangswert mit einem Faktor multipliziert wird, das Resultat mit demselben Faktor nochmals und so weiter, sodass also etwas Ähnliches entsteht wie etwa unsere chromatische Tonleiter, wo wir eine beliebige Ausgangsfrequenz fortlaufen mit der 12. Wurzel aus 2 multiplizieren, um auf diese Weise, wenn wir das 12-mal machen, das Verhältnis 1:2 erreichen, also die Oktav. Rechts davon steht dann jeweils die verwendete Reihenfolge. Das entspricht also den Auffassungen der damaligen seriellen Kompositionstheorie oder Kompositionspraxis. Selbst diese Trennung schien mir aus didaktischen Gründen sinnvoll und kommt uns hier eigentlich, was das betrifft, ganz gelegen. Auch nochmal kurz wiederholt, SE besteht aus 8 Formteilen, jedem Formteil liegt ein sogenanntes Material zugrunde, jedes Material hat seine eigene Dauer. Das, was auf der ersten Seite steht, sind die 8 Dauern für die der Sache zugrunde liegenden Materialien. Ganz kurz weiter, es gibt dann auf der Seite 11 in der Mitte eine Frequenztabelle von 50 bis 100 Hertz fängt die an, dann kommt 100 bis 200 und so weiter. Das ist einfach eine Zerlegung des Tonhöhenraumes von 50 Hertz bis 12.800 in 8 Oktaven. Und dann gibt es am unteren Ende dieser Seite 11 noch eine kleine Tabelle, in der gezeigt wird, wie es verschiedene Frequenzbänder gibt. Das schmalste Frequenzband ist eine Oktave breit und die geht dann von 400 bis 800. Dann für ein Band von 2 Oktaven breit kommt noch eine Oktave oben dazu, von 4 bis 1600 also. Dann kommt wieder unten eine dazu, dann oben und so weiter. Und wenn wir das also ein paar Mal gemacht haben, dann haben wir das breiteste Band von 8 Oktaven, umfasst also alle Frequenzen von 50 bis 12.800. Das heißt nichts anderes, als dass die 8 Materialien auch in 8 verschiedenen Frequenzbändern vorkommen sollen. Und gleich das allererste, der erste Formteil A, beschränkt sich dann tatsächlich auch auf diese eine Oktave von 4 bis 800. Man kann das rechts sehen, da steht wieder die Reihenfolge. Die erste Ziffer ist 1, bezieht sich also auf das erste Band von einer Oktave Breite. Dann habe ich, das sieht man weiter oben auf derselben Seite, gemeint, verschiedene Verlaufsformen oder Bewegungsrichtungen verwenden zu sollen. Etwas, was wir auch aus den Klangfiguren schon kennen, wo die Bewegungsrichtungen auch steigend, fallend und etwa geradeaus waren. Dazu aber kamen dann noch diese Arkaden- und Girlandenförmigen. Darauf will ich jetzt nicht nochmal eingehen. Hier sind die Bewegungsformen eigentlich nur geradeaus, das ist die erste, fallend und steigend, die zweite und dritte, und dann noch eine Reihe von Zusammensetzungen, steigend, fallend, jeweils mit einer einer horizontalen Verlaufsform, entweder unten drunter oder oben drüber, und schließlich ganz am Ende diese X-Form, in der sich die beiden Verlaufsformen abwärts und aufwärts miteinander kreuzen. Auch dafür ist wieder eine Reihenfolge angegeben. Die Ziffer 1 steht hier wieder an erster Stelle. Das heißt, dass etwa horizontal liegende Frequenzband in diesem Fall von 4 bis 800 dem ersten Material zugeordnet werden soll. Na, dann schließlich gibt es noch auf Seite 12 etwas über, was ich elementare Klangfarben nenne. Das sind erstens Sinustöne. Tag. Wir sind doch dabei, ganz kurz zu wiederholen. Also möglicherweise haben Sie gar nichts gesagt. Sinustöne, an zweiter Stelle gefilterte Rauschen, und zwar sehr schmal gefilterte, mit etwa 8,5% der angelegten Frequenz. Wir haben das damals gemacht, das habe ich auch erläutert, mit einem rückgekoppelten aktiven Filter. Und schließlich gefilterte Impulse, die selbst schmaler ausgefiltert werden, sodass mit Hilfe der Rückkopplung glöckchenartige Klänge entstehen. Jetzt habe ich mir gedacht, dass die verschiedenen Materialien diese sogenannten elementaren Klangfarben erhalten sollten, also nur Sinus, nur Rauschen, nur Impuls, aber auch die 4 möglichen Kombinationen, die 3 Zweier und die 1 Dreier Kombination, was Sie in dieser langen Spalte unten am Ende der Seite sehen. Und dann schließlich noch eine Reihe von Übergängen, sodass aus Sinus allmählich Rauschen wird, aus Rauschen allmählich Sinus und umgekehrt dasselbe mit Impuls und schließlich auch die doppelten Übergänge. Ich habe weiterhin erläutert, dass sich diese Operation 19 Möglichkeiten ergibt, wenn wir die alle zusammenzählen, vom einfachen Sinus bis zum doppelten Übergang ganz unten. Und dass sich außerdem herausstellt, tatsächlich zufälligerweise, dass diese Grafik auf der Seite davor aus 19 Einzelstücken besteht, sodass man jedem einzelnen Linienstück, wobei das X am Ende als 4 Linienstücke zählt, jedem einzelnen Linienstück eine solche Klangfarbenbehandlung zuordnen kann. Und das habe ich dann auch gemacht in einer mehr oder weniger, ja, wahrscheinlich freien Weise. Es steht nicht in dieser Partitur. Vielleicht, wenn man das mal die ganze Partitur analysiert, dass man rauskriegt, dass da irgendein System dahinter steckt. Ich möchte es beinahe vermuten, denn ich bin nun mal so. Wenn ich etwas systematisch machen kann, dann tue ich das ganz gerne. Der schieren Ordnung, der Übersicht und der guten Kontrolle wegen. Und außerdem, weil ich finde, dass Musik letzten Endes doch, aus organisierten Klängen besteht. Unorganisierte Klänge kann ich nur auf der Straße anhören. Musik erfreut uns deshalb, weil die Klänge doch einer bestimmten Organisationsform folgen, und infolgedessen dachte ich mir als Komponist die Aufgabe zu haben, beim Klangmaterial zu ordnen und systematisch voneinander abzuleiten. Jedenfalls, soweit es sich um die schiere Ordnung handelt. Musik sagt uns mehr als bloß das Antreffen eines geordneten Kosmos, aber immerhin das Ordnen, und das ist eigentlich das Überindividuelle, darüber können wir uns frei unterhalten. Über das Individuelle wird es etwas schwieriger, dass wir auch mehr eine Frage sozusagen des Einzelunterrichtes angenommen. Wir müssten miteinander Kompositionsunterricht treiben oder so, dann könnten wir natürlich auch sehr gut auf allerlei individuelle Vorstellungen und Wünsche eingehen. Das waren die elementaren Klangfarben. Dann habe ich weiterhin auf der nächsten Seite, die dann die Seitenzahl 13 trägt, das erste Material erläutert. Ich sagte, das Material ist beschränkt auf diesen Frequenzbereich von 400 bis 800 Hertz, und es soll bestehen aus 7 Sektionen. Das heißt, die gesamte Dauer des Materials zerfällt in 7 kleine Abteilungen, die einfach hintereinander geklebt werden. Jede kleine Abteilung besteht aus 8 Einzelwerten. Ich habe erläutert, 8 war für mich sozusagen die Untergrenze, weiter differenzieren wollte ich nicht, sodass also den 8 großen Formteilen an der Obergrenze und dementsprechend den 8 Materialien an der Untergrenze jeweils die Verteilung in 8 Einzelwerte entspricht. Nun, die 374,7 cm, die laut Tabelle auf der allerersten Seite vorgesehen waren für die Dauer des ganzen ersten Materials, wird nun nochmal für diese 7 Sektionen in 7 verschiedene Einzelwerte zerlegt. Die stehen oben in der ersten Spalte von 12 cm angefangen bis 136,2, rechts davon die Reihenfolge, in der diese Werte verwendet werden sollen. Aber das sind nur die Sektionslängen. Jetzt brauche ich noch in jeder Sektion die 8 Einzelwerte, und die kommen in den nächsten Spalten darunter, wo sie X und Y antreffen. Im ersten Fall steht es in Klammern mit dem Pluszeichen verbunden, das heißt X und Y kriegen dasselbe, aber von 2 anfangend und 3 und so darauf komme ich gleich nochmal eben zurück. Jeweils 8 Einzelwerte, das heißt der erste Wert von 12 cm, der kommt an erster Stelle bereits, der soll dann ins 8 Einzelwerte zerlegt werden, das sind dann die 1,1, 1,2, 1,3 bis 2, die Summe davon ist 12, sollte eigentlich eine echte geometrische Reihe sein, ist es durch die Abrundung nicht geworden. Angenommen, wir hätten Hundertstel oder gar Tausendstel Zentimeter zur Verfügung, dann würden wir ganz schön die Proportionen sehen, so geht das nicht. Ich dachte mir, weniger als 1 cm Tonband abschneiden und dann noch zusammenkleben, das ist ja eigentlich kaum möglich. Es hat wenigstens so etwas zu verlangen. Und so geht das dann weiter. Auf den nächsten Seiten sehen Sie dann die anderen Einteilungen dieser einzelnen Sektionen. Das können Sie sich anschauen, das brauchen wir nicht alles durchzukauen. Worum es mir noch eben geht, ist Folgendes. Wenn wir noch einmal zurückkehren auf die allererste Seite, das ist die erste, dann ist die zweite Seite mit der Grafik der verschiedenen Verlaufsformen. Dann habe ich mir vorgestellt, immer da, wo die Verlaufsform waagerecht vorkommt, also im ersten Fall und dann wieder im vierten, fünften, sechsten und siebten, Die Felder 2, 3 und 8, die fallen aus. Aber in diesen eben genannten Fällen gibt es jeweils eine waagerechte Verlaufsform. Der einfache Strich, der unter so einem V ist oder an der Basis eines Dreiecks, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass er eigentlich einen Frequenzraum symbolisiert. Dies ist eine sehr abstrahierte Zeichnung. Gemeint ist ein Frequenzraum, der 3, 4 Oktaven breit sein kann und hier durch einen Strich angegeben ist, weil innerhalb dieses Frequenzraumes keine deutliche Tendenz hörbar sein soll. Soll nicht steigen, es soll nicht fallen. Etwas, was ich schon mal gesagt habe und hier gerne nochmal erwähne, wenn man schon eine solche Differenzierung einfügt in waagerecht und steigend und fallend, da muss man dafür sorgen, dass es auch einigermaßen am Ende so rauskommt, sonst hat die ganze Differenzierung ja keinen Sinn. Also wenn waagerecht sein soll, dann dafür auch sorgen, dass es tatsächlich einigermaßen innerhalb des gleichen Niveaus bleibt, also um eine horizontale Achse herum. Davon kann ja mal im eigenen Grenzfall abgewichen werden, natürlich, aber man muss doch jedenfalls von einer solchen Vorstellung ausgehen, denke ich mir. Jetzt wollte ich immer da, wo so ein horizontaler Verlauf verlangt wird, diese anderen, komplizierteren Formen einbeschreiben, sozusagen miniaturisieren. Es gibt dafür ein Beispiel auf Seite 15, wenn Sie ein paar Seiten weiterblättern. Dann sind wir in der Erörterung von Material A. Wir sprechen noch nicht über den Formteil A, der ist noch weit weg. Dies ist nur das Material A. Da sehen Sie auf Seite 15 oben noch einmal diesen Balken liegen, also der diesen Frequenzraum angibt von einer Oktave. Und weiter unten nochmal diesen selben Balken, aber dann mit einer gestrichelten Umrahmung. Und in diese Umrahmung hineingezeichnet eine Reihe, also 7 dieser anderen Verlaufsformen, die also sich im Kleinen darin abspielen müssen. Mit anderen Worten, wenn wir bei diesen einbeschriebenen Symbolen das erste uns anschauen, dann haben wir diese Basislinie und dann dieses V. Die Basislinie selbst ist natürlich auch wieder ein Frequenzbereich von einer gewissen Breite und auch das V muss man sich eigentlich ein bisschen dicker gezeichnet vorstellen, denn darin sollen sich ja die Frequenzen abspielen, die rauf und runter gehen. Es ist nicht, es ist beinahe so etwas wie eine ab- oder aufsteigende Tonfolge, denn wenn insgesamt so eine Sektion nur aus 8 Tönen bestehen soll und 4 davon sollen runtergehen, dann gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie gehen runter 4, 3, 2, 1 oder man macht einen kleinen Knick, also etwa 4, 2, 3, 1. Mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich kaum, um mit 4 Elementen so etwas anzudeuten. Ich habe mich hier auf die ganz sinnfällige beschränkt, 4, 3, 2, 1 oder 1, 2, 3, 4, wenn es raufgeht, weil hier eine andere Frage hineinspielt, nämlich, dass man, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und wenn das Ziel etwas weiter weg ist oder etwas komplexer ist, dann braucht man auch viele Schritte, um es zu erreichen. Ist das Ziel sehr eng umschrieben, sehr dicht bei, dann braucht man nur wenige Schritte und dann braucht man auch keine großen Umwege zu machen, dann hat man auch wenig Möglichkeiten, darin noch zu differenzieren. Das ist auch etwas, was die Proportionalität der Mittel betrifft innerhalb eines in dieser Form organisierten Musikwerkes. Also wird in die 7 Sektionen, sehen wir jetzt plastisch vor uns, die erste Sektion kriegt also das waagerechte Gebilde mit dem V darüber, die zweite Sektion steigt auf, die dritte hat das waagerechte Stück oben und das V darunter und so weiter, wie Sie das ganze Bild sehen. Ich werde Ihnen gleich dafür noch ein paar Klangbeispiele vorführen. Wir können noch, ehe ich das tue und auch noch, ehe ich auf einen anderen Umstand aufmerksam mache, uns noch die beiden letzten Seiten ansehen, die hier 106 und 107 nummeriert sind. Auch nur ganz kurz als Wiederholung. Und zwar geht es hier um die elementaren Klangfarben, wo ich sagte, dass sie kombiniert werden oder einen Übergang bilden. Nun, das kombiniert werden, eigentlich relativ leicht begreiflich. Ja, ich habe hier ein Beispiel. Der Übergang scheint mir schwieriger zu sein, weil wir ja keinen kontinuierlichen Übergang kriegen von einem Sinus zum Rausch. Es sei denn, man würde einen Sinus so allmählich wachsend aleatorisch modulieren, sodass er in der Frequenz aleatorisch sich ändert. Und dann würde man natürlich einen rauschartigen Eindruck kriegen. Derartige Mittel, wie man sie heute mit dem Computer leicht machen kann, standen damals natürlich nicht zur Verfügung. Ich musste also diesen Übergang produzieren, als wenn ich mit Mosaiksteinchen arbeiten müsste. Entweder das eine oder das andere. Und dasjenige, was überwiegt, das ist das, was auch im Klangeindruck überwiegt und was in der Minderheit ist, das ist also noch nicht dran sozusagen und kriegt erst mehr Chancen im weiteren Verlauf. Und so kann man das hier oben sehen, wenn Sie die erste Abbildung sich angucken, oben links zu 113 Stärker Übergang vom Sinus über Rauschen zu Impulsen. Dann sehen Sie in dieser kleinen Grafik auf der senkrechten Achse, auf der Y-Achse also angegeben, die Anzahl von 6 runter bis 1 und auf der X-Achse dann jeweils, ja, das ist bloß das reine Nacheinander, also das ist dieser Zeitablauf. Also sehen wir das erst, das ist eine dick gezogene Linie, die soll den Sinuston andeuten. Wir kriegen also erst 5 mal Sinuston, dann im nächsten senkrechten, also die nächsten Zeitpunkte, einen, was ist das, ein Rauschen. Und dann 4 Sinusse, 2 Rauschen und so weiter. Wenn Sie die Grafik so lesen, dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung, dass es in diesem ersten Fall hauptsächlich mit Sinustönen anfängt. In der Mitte ungefähr halten sich beide die Waage und am Ende bleiben hauptsächlich Rauschen übrig. Und die anderen sind entsprechend hier zu lesen. Dann gibt es noch auf der allerletzten Seite dieses komische Blatt. Das ist ein außerordentlich langer, eine richtungsbestimmte Grundform, in der sehr viele Töne, insgesamt sind es ja so 24 oder so, aufeinander folgen sollen. Und zwar so, dass sie insgesamt in der Frequenz absteigen, über einen größeren Frequenzraum verteilt. Da wollte ich nun unter gar keinen Umständen einfach eine Art von chromatischer Tonleiter haben, so wie ich das noch mit 4, 3, 2, 1 habe machen können, sondern hier habe ich eine allerdings symmetrische, insofern auch noch relativ einfache Form gewählt, sodass alle Töne drankommen und die Sprünge unterschiedlich groß sind, das heißt der Sprung von einem zum nächsten, mal abwärts, mal aufwärts, das ist das, was das hier bedeutet. Irgendwo in der Partitur finden Sie dann für diese nummerierten Frequenzen, am linken Rand nummerierten Frequenzen, die tatsächlichen Frequenzen, sodass man einfach die Reihenfolge sieht, Frequenz 25, dann 21, dann 24, dann 17 und so, wie das hier abgebildet ist, nur dass dann eben diese Ziffern am linken Rand ersetzt werden durch die Frequenzen, die auf diese Weise nummeriert worden sind. So, das eigentlich nur als kurze Wiederholung. Ich will die Herrschaften, die das etwas ausführlich mitgemacht haben, hiermit nicht länger auf die nicht länger ärgern oder langweilen. Aber für 6 Studenten, die das nicht mitgemacht haben, dachte ich, es ist doch sinnvoll, dies nochmal eben zu wiederholen. Wenn es dazu in diesem Augenblick Fragen gibt, Anmerkungen, Bedenken, Kritik, was auch immer, Sie dürfen mich jederzeit unterbrechen, auch nach dem Komma. Nein? Nichts? Dann werde ich jetzt etwas sagen über das Material. Denn, Entschuldigung, über die Transformation. Ich sagte schon, das Material ist eine Sache, aber zwischen Material und Formteil klafft jetzt in unserer Betrachtung eine Lücke. Denn ich habe nicht nur 7 Sektionen, sondern für das erste vom Material auch vorgesehen 7 Transformationen. Das heißt, jetzt kommen die Maschinen zum Zuge. Bisher war es ja Klebearbeit. Jetzt kommen die Maschinen zum Zuge und die sollen diese zusammengeklebten Einzelklänge des Materials in 7-facher Weise transformieren. Ich gebe Ihnen zu diesem Zweck, ich habe nicht so viel Abzüge gemacht wie das letzte Mal, denn das kostet auch eure Zeit nicht so sehr, aber immerhin. Das ist alles hier hin und her. Ich habe 10 Abzüge gemacht. Wenn Sie das vielleicht so verteilen, dass vielleicht ab und zu 2 in dasselbe Blatt gucken, dann werden wir da schon hinkommen. Und dann haben wir dasselbe noch einmal für ein zweites Blatt, was noch dazu kommt. Wenn Sie das jetzt auch verteilen möchten, für jeden, der das erste hat, auch ein zweites. Dann will ich ganz kurz erläutern, wie das hier mit den Transformationen vor sich geht. Das gilt nur für den ersten Formteil. Es ist hier eigentlich wenig Anlass, um sämtliche Formteile in dieser Ausführlichkeit durchzusprechen. Die Arbeitsweise ist für alle Materialien, alle Formteile eigentlich die gleiche, sodass, wenn wir uns das an einem Beispiel angucken, sich die anderen daraus ergeben. Sollte jemand im Besitz sein oder in den Besitz kommen, der dieser Partitur Interesse haben, dann hat er jedenfalls genügend Informationen, um sich hiermit zurechtzufinden. Sie sehen hier für Material angegeben auf der ersten Seite zunächst ist eine Ringmodulation, danach Transposition, dann kommt ein Abschnitt resultierende Längen, das ist natürlich kein Eingriff, sondern eine reine Bestätigung. Man muss ja irgendwann seine Arbeit kontrollieren, da kann man sehen, ob nach den Transpositionen auch die richtigen Längen entstanden sind. Vor allem die Längen braucht man natürlich fürs weitere Komponieren, also dies ist einfach nur der Vollständigkeit halber. Dann kommen Filterungen, dann kommen unten Verhallungen und wenn Sie auf das zweite Blatt gucken, oben, dann gibt es noch Intensitätsverläufe und einen Abschnitt sonstige Transformationen, die also hier nicht in Frage kommen. Jetzt unter Ringmodulation, das habe ich ja schon mal erläutert und das wissen Sie wahrscheinlich längst, versteht man die multiplikative Mischung zweier Schallereignisse, wobei bei den beiden verwendeten Schallereignissen alle Summen der beteiligten Frequenzen und alle Differenzen entstehen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Material A jetzt hier ringmoduliere, hier mit der ersten Frequenz 750 Hertz, dann heißt das, dass alle Frequenzen von 750 abgezogen bzw. zu 750 zugezählt werden. Die originalen Frequenzen, die also reinkommen und die 750 hier, die verschwinden und stattdessen entstehen neue. Jetzt sehen Sie da eine Reihe von verschiedenartigen Frequenzen, das heißt, es entstehen Klänge unterschiedlicher Tonhöhe. Die Dauer wird nicht verändert, der Rhythmus bleibt, wenn Sie so wollen, bleibt völlig unverändert. Es ist nur eine Frage der Frequenzverschiebung, wodurch natürlich die internen Frequenzverhältnisse sich ändern. Frequenzverhältnisse, davon ist natürlich kaum die Rede. Wir haben ja gesehen, ein einfacher Vorgang, der absteigt, das ist ja jeweils nur eine einzige Frequenz. Und die wird dann eben ersetzt durch die Summe und Differenz der hier Ringmodulationsfrequenz. Bei X und Y zusammen, wenn ich also einen waagerechten Vorgang habe und einen schrägen Vorgang, dann kommen zwei Frequenzen ins Spiel. Übrigens für Rauschbänder gilt das auch, wenn ich ein schmales Rauschband mit so einer Sinuston-Frequenz ringmoduliere, dann kommen eben zwei schmale Rauschbänder raus nach derselben Rechenmethode und für Impulse gilt das Gleiche. Jetzt kommen darunter die Transpositionen. Das heißt, die Bandgeschwindigkeit wird, nachdem alles mit 50 Hertz, das ist ja unsere Netzfrequenz hier, und auch der Tonmotor des Magnetophons ist bei den Magnetophonen, die wir im Studio benutzt haben, frequenzabhängig. Es gibt ja Magnetophone, die sind spannungsabhängig. Und mit spannungsabhängigen Magnetophonen kann man die Bandgeschwindigkeit sehr viel bequemer variieren. Es gab da ganze Maschinen, also in Paris beispielsweise, in Toronto und in anderen Studios, wo Tonbandmaschinen oder jedenfalls Tonbandantriebe benutzt wurden, die spannungsabhängig sind. Und dann kann man mit einem so Motor sehr bequem die Geschwindigkeit des Motors ändern, damit die Geschwindigkeit des Tonbandes und damit die Tonhöhe bzw. die innere Geschwindigkeit des Klangmaterials. Bei Frequenzabhängigen, die stabiler sind in der Frequenz, bei frequenzabhängigen Maschinen ist das Verändern der Geschwindigkeit etwas schwieriger, also verursacht jedenfalls mehr technische Probleme. Über die will ich jetzt aber im Einzelnen nicht reden. Ich will Ihnen nur erklären, dass was hinter dem Bruchstrich liegt, die 50, das ist die Frequenz des Tonmotors während der Aufnahme. Und was dann im Zähler steht von diesem Bruch, also 200 in der ersten Zeile, ist dann die Frequenz, mit der der Tonmotor gesteuert wird bei der Wiedergabe. Das heißt viermal so schnell. Oder musikalisch ausgedrückt, zwei Oktaven höher. Ja, 1 zu 2, 2 zu 4. Zwei Oktaven höher. Das heißt, die Dauer verringert sich auf ein Viertel. Die Tonhöhe geht zwei Oktaven rauf. Das, der nächste, die zweite Operation hat einen Strich, passiert nichts. Die dritte Operation, die auch mit 50 Hertz, alles ist ja mit 50 Hertz aufgenommen, wird abgespielt mit 6,25. Das ist von 50 aus gesehen ein Achtel. Das heißt also 3 Oktaven tiefer. Na und so weiter. Das ist die eine Sache. Vielleicht sollte ich so sagen. Ich habe das Material, das ist also ein Tonband einer bestimmten Länge, 300 so und so viele Zentimeter, wie wir hier vorhin gesehen hatten. Das wird jetzt zunächst ringmoduliert mit 750 Hertz. Entsteht ein neues Tonband. Dieses neue Tonband wird mit vierfacher Geschwindigkeit abgespielt. Immer noch unter Punkt 1. Und Sie sehen auch bei resultierenden Längen, ist die Länge, die schrumpft erheblich. Dann bei Filterungen steht für die Punkte 1 und 2 Filterung zwischen 400 und 800 Hertz. Das gilt also auch für das erste, Verhallung nicht und so weiter. Dann, nachdem also hier ein Endresultat erreicht ist, nämlich immer befolge, was unter Punkt 1 steht, nämlich dasselbe Material nochmal, befolge jetzt immer, was unter Punkt 2 steht. Also, ich ringmoduliere mit 1200, ich habe keine Transposition, wohl eine Filterung, keine Verhallung, und einen bestimmten Intensitätsverlauf auf der anderen Seite, das lassen wir jetzt mal weg. Dann nehme ich das ursprüngliche Material ein drittes Mal, ringmoduliere mit 5400, habe eine Transposition, ja, 3 Oktaven nach unten, wie wir gerade gesehen haben. Unter 3 bei Filterung steht ein Strich, keine Filterung, wohl aber eine konstante Verhallung. Auf diese Weise entstehen 7 Transformationsresultate. Ich nenne diese Art der Transformation eine serielle, weil immer das Resultat einer Transformation zum Ausgangspunkt der nächsten wird. Ich würde von einer parallelen Transformation sprechen, wenn ich sage, ich mache hier eine Ringmodulation und von demselben Material mache ich auch eine Transposition und mache ich auch eine Filterung, dann werden sie alle auf gleicher Ebene vom selben Material abgeleitet. Dagegen, wenn das Resultat einer Transformation zum Ausgangspunkt der nächsten wird, die also aufeinander folgen, dann nennt man das oder nenne ich das eine serielle Folge von serielle Transformation. Hat nichts zu tun mit serieller Kompositionstechnik, sondern ist einfach der Begriff. Jetzt folgendes. Wenn Sie sich das jetzt genau ausrechnen, also alle die Frequenzen nehmen, die im Material A vorkommen, und Sie sich alle mit der Ringmodulation vorstellen, also die 750 abgezogen und zugezählt, und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie diese Zahlen dann alle wieder durch 8 dividieren, durch 8, nicht durch 4, wegen der Transposition 200 über 50, dann werden Sie sehen, dass die Frequenzen alle wieder zurückfallen in den ursprünglichen Frequenzraum von 400 bis 800. Aber Sie haben sich in der Länge verändert durch die Transposition. Das heißt, dies ist eigentlich ein Trick, um Frequenz und Zeit auseinanderzunehmen, sodass ich das Tonband verlängere, aber deswegen nicht die Frequenzen verlagere nach unten, sondern etwa im gleichen Frequenzbereich bleibe. Das gilt für das ganze Stück, das kommt überall vor. Und natürlich auch für die digitale Neufassung dieses selben Werkes habe ich genau dasselbe Verfahren benutzt, um so dicht wie möglich bei diesem Original zu bleiben. Weil es gibt einfach Optionen in solchen Programmen, womit man eine solche Veränderung der Zeit ohne Frequenzänderung verlangen kann. Einen solchen Apparat gab es im Kölner Schuhdesign seinerzeit nicht. Deshalb habe ich hier zu diesem Trick gegriffen. Sie sehen, der Ringmodulator hier hat eigentlich nicht die Funktion zu ringmodulieren, wodurch er auch, da es kein Produktmodulator war, sondern ein Ringmodulator, noch eine kleine Verzerrung gibt. Nicht der Klangwirkung wegen, sondern eigentlich nur wegen dieses Auseinandernehmens von Zeit und Frequenz. Dass ich sagen kann, ich transponiere etwas in einen anderen Zeitraum, oder ich muss sagen, ich transponiere es in diesem Fall wahrscheinlich da unten, ja. Durch die 750 ergibt sich offenbar mehr eine Transposition, also eine Frequenzverlagerung nach unten. Und wenn ich das dann entsprechend schneller abspiele, wird es wieder angehoben, aber die Frequenzen sind wieder an derselben Stelle, aber durch die veränderte Bandgeschwindigkeit ist der Zeitablauf verändert worden. Das ist hier der Trick. Und die Filterung, die dann am Schluss kommt, die dient dann eigentlich nur dazu, um das, was bei dieser doppelten Operation aus dem 400-800 Frequenzband rausfällt, es gibt natürlich ein paar Frequenzen, die gehen darüber hinaus, andere gehen drunter, um die abzuschneiden, sodass auf diese Weise, wenn ich das Material A siebenmal in dieser Weise bearbeitet habe, ich sieben unterschiedlich lange Resultate kriege, die dann zu dem Formteil A zusammengesetzt werden. Das war das Stück, was uns das letzte Mal fehlte und was ich hiermit nachgetragen habe. Sie sehen, dass bei den Verhallungen auch wieder ganz einfache Formen vorkommen. Konstante Verhallung, entsprechend also dem liegenden Strich, oder zunehmender Verhallung steht da unter Punkt 7. Also sagen wir mal im Vordergrund, trocken anfangen und zusehends mit dem Klang, in der Klangfolge in den Nachhall, also in die Raumtiefe hineinfahren. Auch bei den Intensitätsverläufen auf der zweiten Seite, die ich gerade verteilt habe, sehen Sie, dass zum Beispiel die erste Transformation, die kriegt einfach ein fallendes Lautstärkeprofil von 0 bis minus 40. Das zweite ist fallend und steigt 0, 40, 0. Das dritte ist konstant bei 20 dB. Das vierte ist steigend, fallend, steigend, das Umgekehrte von 2. 6 ist einfach steigend, das Umgekehrte von 1. 5 meine ich. Die 6, im Falle 6 haben wir eine doppelt geknickte Kurve, nämlich von 0 nach 40 runter, nach 0 rauf und nach 40 wieder runter. Und das Spiegelbild davon unter 7. Das ist auch wieder, entspricht demselben Schema, wie wir das am Anfang gesehen haben, mit den Verlaufsformen für die 7 oder für die 8 Materialien. Das sind eigentlich immer dieselben Systeme oder dieselben Vorgänge, dieselben Verlaufsformen an der Arbeit, sodass dadurch doch unter den verschiedenen Parametern eine gewisse Einheit erzeugt wird. Ich kann hier ganz kurz einschieben, dass man sich ja häufig gefragt hat, wie man ein serielles System, wie es zumindest versuchsweise noch in den 50er Jahren angewandt wurde, etablieren kann, wo doch eigentlich nur die Tonhöhen aus der Geschichte bereits ausgestuft sind in 12 Halbtöne in der Oktave. Und jede Melodie, jede Floskel, was immer man komponiert, muss in irgendeiner Weise diese 12 Halbtöne oder jedenfalls einen Teil davon in irgendeine Reihenfolge bringen. Also da ist das serielle Prinzip sozusagen vorgedacht, wenn man so will, oder zumindest historisch vorbereitet. Für die Lautstärke oder für die Dauern haben wir etwas derartiges eigentlich nicht. In Dauern und Lautstärken haben wir eigentlich höchstens chromatische Tonleitern, in dem nämlich wir einfach ein Glissando haben. Ein Accelerando oder ein Diminuendo, Crescendo, das heißt Dinge, die eigentlich in einer Linie verlaufen, aber nicht seriell, also hin und her springend, zickzackförmig gestaltet sind. Also für diese Parameter hat die bisherige Musikgeschichte eigentlich keine gute Vorarbeit geleistet, wenn man so will, für die serielle Schule der 50er Jahre. Aber wenn wir von dieser punktuellen Sichtweise oder Sehweise weggehen und uns etwa um Verlaufsformen kümmern, dann sehen wir, dass wir durchaus mit Hilfe von Verlaufsformen die Parameter miteinander verknüpfen können. Und Verlaufsformen können seriell angeordnet werden. Müssen nicht. Können auch anders natürlich, aber jedenfalls gibt es da die Möglichkeit, einen Vorrat anzulegen, wie etwa den Vorrat dieser 8 Verlaufsformen, die ganz am Anfang auf der zweiten Seite waren, und mit diesem Vorrat dann ja in der Weise verfahren, wie ich im Verlauf des Stückes halt gern verfahren möchte. Ich sagte schon das letzte Mal, ich sehe in einer Reihe gerne einen Vorrat oder einen Behälter für mögliche Zustände und mit diesen etwas komplexeren Vorstellungen wie Verlaufsformen und ähnlichen Dingen lässt sich diese Idee, die sich auch seriell auswerten lässt, dann eigentlich ganz gut realisieren. Jetzt hatte ich angefangen, hierfür einige Klangbeispiele zu geben. Ich möchte damit eigentlich ich habe sie getrogen. Ich hatte noch 1, 2, 3, 4 von der zweiten Seite, offenbar ein paar gefehlt. Fehlt Ihnen noch irgendwo ein Blatt? Ich habe ja noch ein paar. Die habe ich gerade gefunden. dann ist es fertig. So. Gut. Ja, das hatte ich. Zunächst das Material A nochmal vor, wie ich das letzte Mal auch gemacht habe, und dann schließen wir an diese 7 Transformationen. Ich habe Aufnahmen von jeder einzelnen Transformationsstufe, also sagen wir mal nur die Ringmodulation alleine, nur die Transposition alleine und so weiter, aber das ist endlos. Ich habe einfach die Endresultate, wenn ich meine eigenen Register hier gut stehen, dann muss das eigentlich stimmen. Nehmen wir mal zunächst das Material. Wir das letzte Mal nicht dabei waren, darauf hinweisen, dass es hier nicht bei diesen Beispielen um die alte analoge Aufnahme aus dem Kölner Studio handelt, sondern um eine Neurealisierung mit Computerhilfe, denn aus Köln sind diese Einzelheiten überhaupt nicht erhalten geblieben und auch nicht einmal von vornherein absichtlich aufbewahrt worden. Ich spiele es gerade noch einmal. Jetzt dazu sollten die Transformationen kommen. Und das sind die folgenden. Beachten Sie oder warnen Sie beim Zuhören, die sind alle verschieden lang. Manche sind sehr kurz und manche sind sehr lang. Und darum ging es mir eigentlich auch. Ich kann das gleich noch erläutern, wenn wir das mit uns angehört haben. in der Reihenfolge gekommen, sage ich nicht im Stück vor. Sondern da habe ich sie in der Zeit verschoben, sodass sie insgesamt die Länge des ersten Formteils ausmachen. Ja, das habe ich auch das letzte Mal vorgeführt, das hören wir uns jetzt nochmal an, wie jetzt diese sieben Einzelstücke sich ausnehmen. Im Zusammenhang. Das muss nur zwei sein, gibt ja das. Dass sich hier das Material eigentlich unaufhörlich selber begegnet, einfach in den verschiedenen Transpositionsformen. In den meisten Fällen erkennt man das ursprüngliche Material sehr schön wieder. Andere Versionen, andere Transformationen sind vom Original ein bisschen weiter weg, vor allem dann, wenn sie in der Zeit sehr stark geschrumpft wird, sodass aus einer längeren, möchte ich mal sagen, melodischen Entfaltung plötzlich nur ein ganz kurzer, kräftiger Schlag wird. Und es gibt gleich andere Fälle, ich weiß nicht, ob ich sie mit habe, bei denen das sogar noch viel drastischer wird. Es ist als Kompositionsprinzip eigentlich die Einheit in der Vielfalt oder Vielfalt in der Einheit, wie immer Sie wollen, sodass man doch so lange wie möglich versucht, mit dem Haus zu halten, was man hat. Es einfach in unterschiedliche Beziehungen zueinander setzt, unterschiedlich beleuchtet, unterschiedlich artikuliert, sodass auf diese Weise man beim Thema bleibt, das nur eben von verschiedenen Seiten her anspricht. Ein Prinzip, das ganz sicher aus der seriellen Theorie heraus entwickelt ist, ja, mehr oder weniger der seriellen Theorie bereits inhärent war, aber natürlich doch in vielfacher Weise aus der seriellen Theorie auch abgeleitet, weggeleitet werden kann. Und dies geht doch vielleicht schon einen ganz kleinen Schritt darüber hinaus. Auch habe ich Sie darauf hingewiesen und möchte das gerne wiederholen, dass ich in dieser Arbeitsweise, zumindest meiner Auffassung nach, doch ganz sicher Ansätze finden für die algorithmische Formulierung von kompositorischen Prinzipien. Dies ist noch keine algorithmische Komposition, aber es enthält bereits viele Elemente, die Sie sicher erkannt haben, und man kann sich leicht vorstellen, dass aus dieser Art der detaillierten Beschreibung nicht nur der einzelnen Klangelemente, sondern auch ihrer Zusammenhänge sich die Möglichkeiten ergehen, um sie in ein etwas strengeres Regelgerüst einzubetten, das dann mit Hilfe eines Algorithmus beschrieben werden kann. Ich möchte noch ein paar weitere Beispiele geben. Auf Papier habe ich es nicht mehr. Wenn wir hier das hätten, was man, weiß nicht, ob Sie das noch kennen, was man früher ein Epidiaskop nannte. Das ist ein Projektionsapparat, wo man einfach ein Buch einlegt und die Buchseite erscheint dann auf dem Schirm. Also ein Episkop, wo das Licht drauf fällt. Dann könnte ich Ihnen die ganze Partitur Seite für Seite hier zeigen, aber so auf diese Weise mit dem einen Exemplar, was ich hier habe, geht das natürlich nicht. Aber da wir das Prinzip kennengelernt haben, ist es vielleicht einfach der Anschaulichkeit halber auch ausreichend, noch ein paar Klangbeispiele zu hören, wo das Verfahren genau in dieser gleichen Weise verwendet wird. Ich gehe jetzt also über zum Material B. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon mal vorgeführt, aber da wir neue Gäste haben, jedenfalls das letzte Mal nicht da waren, und das dauert sowieso nicht lange, führe ich es eben noch einmal vor. B haben wir gesehen, im, wo haben wir das? Auf der zweiten Seite dessen, was ich das erste Mal verteilt habe, nämlich dieses Schema mit den verschiedenen Verlaufsformen. Darunter steht die Reihenfolge, erste und Nummer 1, das war die waagerechte Verlaufsform, die wir jetzt in A studiert haben. Dann kommt 4. 4, das ist die vierte dieser Verlaufsform, das heißt eine liegende Basisform mit der V-förmigen Charakteristik darüber. Das ist jetzt also B. Das heißt, B zerfällt in A und B, sagen wir mal, A die liegende Form und B den Auf- und Ab- und Aufsteigen Ast. Die werden wir jetzt hintereinander, das ist schon angelegt, ja, hören. Das ist also derzeit 3. Jetzt haben wir von D in diesem Falle 6 Transformationen. Und die 6 Transformationen sind diese. Das fängt dann auf. Ach, was. Ja. Aufmerksam machen. Diese 6 Beispiele, die wir gehört haben, sind rein maschinell zustande gekommen. Da ist nichts dran komponiert. Komponiert ist lediglich die Idee, diese Transformation auszuführen und auch natürlich die Definition im Einzelnen, wann transponiert, wann ringmoduliert, wann gefiltert wird und dergleichen. Aber die jeweilige praktische Ausführung ist der Maschine überlassen worden, weil bereits so gut vorbereitet worden war, dass das Material in sich genügend stark differenziert ist, sodass man sich diese pauschale Bearbeitung leisten kann. Also etwas, das ganz eindeutig doch auf den Weg zu algorithmischen Beschreibungen weisen kann. Wir hören uns jetzt an, diese sechs Transformationen vom Formteil B im Zusammenhang, so wie sie dann später im ganzen Stück erscheinen. Das ist 6. Das war schon zu viel des Guten. Jetzt habe ich nicht für alle Materialien die Klänge im Einzelnen aufgenommen. Ich dachte nicht, dass das nötig sei. Einige sind so einfach, dass es sich beinahe nicht lohnt, und andere sind etwas schwieriger darstellbar. Was ich Ihnen aber noch zeigen möchte, sind zwei weitere, nämlich E, das ist also das fünfte Material oder der fünfte Formteil, und dafür ist dieses Kreuz vorgesehen. dieses Kreuz wird in seine vier Einzeläste zerlegt. Das hatte ich bei der Betrachtung der elementaren Klangfarben schon erwähnt, wo jeder einzelne Ast eine andere Zuordnung erfährt, sei es eine elementare Klangfarbe alleine oder ein Übergang oder eine Kombination. Was ich jetzt hier für Sie mitgebracht habe, ist erstens, dass von E die vier Äste einzeln. Dann habe ich von jedem einzelnen Ast vier Transformationen und dann alle zusammen. Also dasselbe, was wir gerade jetzt mit den ersten beiden Materialien auch gemacht haben. Also hören wir von E zunächst die vier Äste einzeln. 13 bis 16. Gehört haben, also der von oben nach unten ging, wenn ich mich nicht irre, hier gibt es vier Transformationen. Schlag dabei überbleibt. Diese 16, 4 mal 4 Resultate sind dann zu dem gesamten Formteil E in der Weise zusammengestellt, dass auch die Transformationen, die wir gehört haben, sich in etwa kreuzen über die ganze Zeit, entsprechend der Kreuzform, die wir am Anfang schon bei der Betrachtung des Materials gesehen haben. Das wird dann 17. Dass hier zuweilen Töne lange liegen bleiben, sodass man sie beinahe im instrumentalen Sinne verstehen könnte, als wenn jemand einzelne Töne auf der Geige spielt oder auf dem Klavier, also regelrecht etwas Melodiöses, während auf der anderen Seite außerordentliche komplexe Klangwirkungen entstehen, die eigentlich mehr, sagen wir mal, nach meinem Empfinden zumindest im Bereich der elektronischen Musik zu Hause sind. Ich habe mich da am Anfang daran gestört. Das war eigentlich nicht, was ich wollte. Ich habe mich dann damit getröstet und damit abgefunden, dass auf diese Weise, sagen wir mal, der ganze Weg beobachtet werden kann, der abgelegt wird von isolierten Einzeltönen hin bis zu ganz komplexen Erscheinungen, die allerdings immer noch von diesen Einzeltönen abgeleitet sind, beziehungsweise buchstäblich aus ihnen bestehen. Die Klangfiguren, die wir vorher besprochen hatten, sind in dem Punkt insofern weiter gewesen, als solche isolierten melodischen oder melodieartigen Gebilde eigentlich kaum vorkamen. Hier lagen sie in der Produktionsweise beschlossen, die ich aus experimentellen Gründen durchführen wollte, und sehr häufig hat bei mir der experimentelle Ansatz den Ausschlag gegeben gegenüber, sagen wir mal, gewissen Empfindlichkeiten, die man haben kann, dem schieren Klangcharakter der Musik gegenüber. Es gibt Stücke, die einem einfach als Klang gefallen, andere Stücke, die imponieren einem irgendwelcher strengen Gesetzmäßigkeiten wegen, die in ihnen entwickelt worden sind. Dies hier ist für mich ein bisschen eine Kompromissform. Dennoch muss ich sagen, ist gerade dieses Stück vielleicht nicht zuletzt durch die Veröffentlichung der Partitur ziemlich weithin bekannt geworden und auch sehr gern analysiert worden. Es hat mehrere Leute gegeben, die versucht haben, die Partitur noch mal digital nachträglich zu realisieren, wie das hier übrigens mit der Studie 2 von Schockhaus noch der Fall ist. Das, und die Studie 1 würde sich sehr gut dafür eignen, bloß so viel ich weiß, gibt es die nicht. Nicht veröffentlicht worden jedenfalls. Und so gibt es noch andere, ich denke an die Incontri von Franco Evangelisti, die sich sehr gut würden realisieren lassen. George Ligeti hat seinerzeit im Westdeutschen Rundfunk angefangen, ein Stück zu produzieren, das aus glissandierenden Klängen besteht, aber seinerzeit aus technischen Gründen eigentlich nicht ganz hat sich realisieren lassen. Denn für ein, müssen Sie sich das mal eben vorstellen, für ein Glissando, ein berechnetes Glissando, das von einer bestimmten Frequenz A zu einer Frequenz B geht, ich denke jetzt an einen Sinuston. Dasselbe würde übrigens gelten, wenn es sich um ein gefiltertes Rauschen handelt oder dergleichen. Also ich habe einen Sinuston, der soll von der Frequenz A nach B gehen, und zwar über genau, was weiß ich, 3,2 Sekunden. Wie macht man das? Nun, wir haben das folgendermaßen gemacht. Wir hatten zu dem Zweck einen Generator, einen sogenannten Schwebungssummer, bei dem man mit Hilfe eines Drehknopfes durch die gesamte Frequenzbereich hin und her, ja, sweepen, ne? Deutsch-Englisch. Die Techniker brauchen das, um Apparate, sagen wir mal, Verstärker und dergleichen, auf ihre Frequenzkonstanz hindurch zu messen. Dafür ist das eigentlich gedacht. Für die elektronische Musik war es insofern praktisch, als man damit irgendwelche Glissandi machen konnte. Der sogenannte Normalgenerator, den wir hatten, das war ein Dekadengenerator. Das heißt, ein Schaltknopf für Einer, einer für Zehner, für Hunderter und für Tausender. Man konnte also immer nur Zehner oder Einer oder Hunderter umschalten. Es gibt jedes Mal einen Schaltknacks dazwischen. Und vor allem gibt es niemals ein Glissandi. Das waren die beiden Möglichkeiten, die wir damals hatten. Jetzt für dieses berechnete Glissando hat unser Techniker einen Hebel konstruiert, der war ungefähr so lang und hat am unteren Ende so eine Rundung, also ein Aluminiumblech rund gebogen, sodass es genau um den Drehknopf passt. Den konnte man draufstecken sozusagen und hatte jetzt mit diesem verlängerten Hebelarm die Möglichkeit, eine sehr feine Frequenzänderung des Glissandos über eine große räumliche Strecke zu verteilen, was natürlich sehr viel einfacher ist, um dann ganz gleichmäßig, und jetzt muss man das ein paar Mal üben, dass man diesen Abstand von hier nach da ganz genau in 3,2 Sekunden hinkriegt. Beziehungsweise wir hatten nicht 3,2 Sekunden, sondern wir hatten ein Tonband vorbereitet, mit einem langen Stück Weißband, also Vorlaufband, zu einer großen Schleife geklebt, und dann, wenn das Tonband kommt, dann hört man das, und dann, wenn das Tonband zu Ende ist, das Weißband anfängt, hört man das auch, dann ist der Klang zu Ende, und dann muss man mit seinem Hebel genau bei der Grenzfrequenz angekommen sein. Na, und dann, nun musste man auch noch diesen langen Hebel arretieren, dass man weiß, von wo bis wo. Das steht da irgendwo in der Luft. Also wurden auf diesen Generator so Tonbandpakete, so Stapel, also Gewichte oder Bücher hingelegt, sodass man eine mechanische Arretierung hat zwischen diesen beiden Grenzen. So haben wir seinerzeit diese Glissando gemacht, und aus irgendwelchen Gründen, nicht nur aus diesen, sondern aus anderen, ist die ganze Produktion des Stückes unterblieben. Vor, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren hat man im gegenwärtigen Institut für Sonologie in Den Haag das Stück noch einmal realisiert mit Computerhilfe, wahrscheinlich mit C-Sound, und sodass das Stück es jetzt tatsächlich gibt, und es ist seinerzeit in Den Haag vor kurzer Zeit auch uraufgeführt worden. Es gab einen anderen Komponisten, der auch mit solchen glissandierenden, ähnlich komplexen Klängen gearbeitet. Ja, Sie müssen sich dabei vorstellen, es ist ja nicht der eine Sinuston, sondern es sollten, sagen wir mal, 8 Sinustöne überlagert werden auf den 3,2 Sekunden und für jeden Sinuston eine andere Verlaufskurve. Also die reine Arbeit, der reine Arbeitsaufwand ist erheblich bei solchen Produktionen. Es gab noch einen belgischen Komponisten, Herman van Zandt, von dem Sie wahrscheinlich kaum gehört haben werden, der sich vor allem als Theoretiker sehr hervorgetan hat. Seine theoretischen Schriften werden gegenwärtig vom V-Verlag vorbereitet, herausgegeben von einem Wissenschaftler der Saarländischen Universität. Er hat seinerzeit im Kölner Studio auch einen Kompositionsplan vorgetragen mit sehr komplexen und unter anderem auch glissandierenden Klängen. Ein Plan, der auch aus Zeitgründen und auch aus technischen Gründen damals nicht hat ausgeführt werden können. In Saarbrücken hat man auch dieses Stück inzwischen mit Computerhilfe realisiert. Es ist noch nicht herausgekommen. Ich habe eine private Aufnahme davon. Ich glaube nicht mal, dass ich es dabei habe. Es ist ein zauberhaftes Stück. Völlig unbekannt geblieben, nicht realisiert, auch von einem praktisch unbekannt gebliebenen Komponisten. Wie ich darauf komme, weiß ich nicht, jedenfalls fahre ich jetzt im Konzept fort. Ich habe noch ein Beispiel, nämlich das der allerletzte Vormittag H. davon ebenfalls zunächst einmal das Material, auch wieder zerfallen in A und B, also eine horizontale Form und eine gebrochene Form, A und B getrennt, A und B zusammen. Das ist das, was wir zunächst hören, und das fängt an auf 26. Ich glaube nur wenige Transformationen, insgesamt 5. Die Anzahl der Transformationen ist auch von einem Formteil zum nächsten anders, entspricht der zugrunde liegenden seriellen Idee. Fängt es an hier mit 30. Und diese 5 Endergebnisse zusammengestellt zu dem letzten Formteil H ist dann dieses. Das Einzige, was uns allenfalls noch lieber wäre, das ganze Stück nochmal vorzuführen. Die Exzessur möchte ich in eine kleine Stelle, einen kleinen Absatz vorlesen, gerade der Seite lang, den ich über dieses Stück und seine Entstehung geschrieben habe. Ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten. Er lautet folgendermaßen. Es wird aufgefallen sein, das bezieht sich auf das Vorhergehende, dass die Komposition dieses Stückes nach konstruktiven Gesichtspunkten vor sich ging, unter Zuhilfenahme der seriellen Kompositionstechnik, die sich für konstruktive Arbeiten dieser Art besonders eignet und wohl auch zu diesem Zweck erdacht worden war. Manch ein Komponist mag zu dieser Arbeitsweise wenig neigen, er möchte lieber Klänge im Studio ausprobieren und sie dann mehr nach dem Gefühl zusammensetzen. In der Befürchtung, dass ein solches Maß an Konstruktion das ganze Stück zu einer gewissen Leblosigkeit verurteilen könnte oder dass man am Schreibtisch die reale Klanglichkeit eines Werkes nicht mit absoluter Genauigkeit vorhersagen könne. Man mag argwöhnen, dass Zahlenbeziehungen, wie sie zur Grammatik der seriellen Technik gehören und wie ich sie hier am Beispiel des Essay vorgeführt habe, im klanglichen Resultat nicht wiederzuerkennen sind, dass, mit anderen Worten, das klangliche Resultat weit willkürlicher wirkt, als die Konstruktion erwarten lassen möchte. Zu diesem Problem der seriellen und überhaupt aller konstruktiven Musik ist zu sagen, dass Eigentümlichkeiten wie die Regel oder besser gesagt die Praxis der seriellen Kompositionstechnik nicht willkürlich erfunden wurden, sondern der Erfahrung, man könnte auch sagen, dem Stilwillen des Komponisten entspringen. Es ist natürlich sinnlos, eine Zahlenfolge aufzuschreiben und ihr Tonhöhen, Zeitwerte oder Klangfarben zu substituieren in der Hoffnung, dass die Folge solcher Klangqualitäten mit irgendeinem mathematischen Gesetz identisch wäre oder dass das mathematische Gesetz in der Folge der Klangqualitäten sich durchsetzen könne. Es muss grundsätzlich vorausgesetzt werden, dass der Komponist, ehe er zur seriellen Formulierung musikalischer Sachverhalte schreitet, so viel musikalische Erfahrung gewonnen hat, dass er imstande ist, den musikalischen Verlauf, den er im Kopf trägt, in eine Formel gewissermaßen zusammenzupressen. Es ist ähnlich wie in der Naturwissenschaft, wo unzählige Einzelerfahrungen, Einzelbeobachtungen und Einzelexperimente schließlich zur Einsicht in die inneren Zusammenhänge und damit zur Aufstellung einer mathematischen Formel, einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit führen. Die serielle Technik ist in dieser Hinsicht nur ein Schritt auf dem Wege zu einer umfassenden, in Häkchen, Programmierung. Der serielle Komponist hat das Bedürfnis, die musikalische Gesetzmäßigkeit, die er der traditionellen Musik entnehmen zu können glaubt, weit über das hinaus, was Harmonielehre oder Kontrapunkt an Gesetzmäßigkeiten offerieren, in eine Chiffre zu bannen, die, wenn man sie recht betrachtet, recht versteht und recht auflöst, den ganzen Reichtum, die sie symbolisch einschließt, freilässt. Solche Chiffren sind Vehikel der Kommunikation. Musiker und auch die Ausübenden anderer Tätigkeiten verständigen sich häufig, der Laie mag sogar glauben ausschließlich, mit Hilfe solcher Verschlüsselungen. Der einzelne Notenwert, wie er in der traditionellen Musik und auch weithin in der neuen Musik notiert wird, ist ein solches Signum, welches vielfältige musikalische Bedeutungen trägt und zu vielfältiger musikalischer Aktion auffordert. Es ist nur ein Schritt, um nicht nur die Vielfalt der interpretatorischen Aktionen, sondern auch die Vielfalt musikalisch-formaler Beziehungen in eine solche Chiffre zu bannen. Damit sind wir ja eigentlich auf dem Wege zu algorithmischer Komposition, wo es sich ja gerade darum handelt, zu versuchen, die Erfahrungen, die man in der Musik gesammelt hat, die wiederkehrenden Entscheidungen, die man in wiederkehrenden Situationen zu treffen gewöhnt ist oder zumindest meint treffen zu sollen, in einer Art von Wissensbasis aufzunehmen, aus der dann musikalische Gestalten wiederum entwickelt werden können. Ich möchte das, was ich gerade hier gesagt habe, nicht nur an Beispielen der elektronischen Musik exemplifizieren, sondern auch an Beispielen der Instrumentalmusik. Ich hatte für heute bereits etwas vorbereitet, aber leider vergessen wir, dazugehörige CD mitzubringen. Aber ich werde das dennoch vielleicht mündlich schon ein bisschen vorbereiten. Zunächst einmal möchte ich, dass wir uns das ganze Stück, wenn es Ihnen recht ist, noch einmal anhören im Zusammenhang und damit dieses Kapitel dann zunächst einmal abschließen. Thank you.
Thank you.
Das möchte gern noch schon vorbereiten für das, dass wir in den nächsten ein, zwei Zusammenkünften besprechen werden, erwähnen, nämlich, dass ich hier arbeiten werde mit dem Begriffspaar Variante und Schicht. Wir haben, um das eben zu erläutern, was ich damit meine, uns beim Synchronisieren elektronischer Klänge im elektronischen Studio behelfen müssen mit etwas, was wir eine Schicht nannten. Wenn sich viele Klänge miteinander überlagern, dann hatten wir nur die Möglichkeit, die Klänge auf verschiedene Tonbänder zu verteilen und diese Tonbänder dann auf verschiedenen Magnetophonen abzuspielen und auf einem weiteren Magnetophon wieder aufzunehmen. Heute mit Pro Tools geht das natürlich alles viel bequemer. Da nimmt man einfach die Maus und schiebt die Sachen dahin, wo man sie haben will. So schön hatten wir, so fein hatten wir es seinerzeit nicht. Vor allem, weil man auch auf allerlei mechanische Probleme stößt. Denn, Sie müssen sich das mal vorstellen, ich erzähle gerne solche Anekdoten, weil das vor allem denjenigen unter Ihnen, die musikwissenschaftlich und damit auch musikhistorisch interessiert sind, das angehen könnte. Wenn also etwa zwei Tonbänder synchronisiert werden sollten, dann hieß das, man musste die beiden Tonbänder zunächst auf zwei Magnetophonen niederlegen und so einrichten, dass sie beim Starten der Maschinen, also die eigentlichen Klangbänder, genau im selben Augenblick am Kopfträger vorbeikommen, wo man sie dann hört. Das ist nicht so einfach, denn wir sprechen da über das sogenannte Anlaufmoment und jede Maschine hat ein anderes Anlaufmoment durch die mechanischen Bedingungen, wie hier die Bremsen abgestellt sind und so weiter und so weiter. Das muss man also erfahrungsmäßig zunächst mal feststellen, wie das Anlaufmoment ist, mit allerlei Bleistiftstrichen auf den Maschinen andeuten, in welcher Weise die Bänder eingestellt werden müssen. Und auf der dritten Maschine liegt dann ein frisches Band, um das Resultat aufzunehmen. Ja, wie macht man das? Wir hatten dafür absolut keine Vorrichtung. Es hieß einfach zum Hauptschalter gehen, den Strom abdrehen, die Maschinen einschalten, zum Hauptschalter gehen, wieder einschalten, sodass die ganze Geschichte dann hochläuft. Wenn man das zu langsam macht, dann sind inzwischen die Verstärker runter und kommen erst langsam in Gang. Man muss also da sehr rasch handeln. Am besten ist man zu zweit. Einer bedient den Hauptschalter und der andere die Magnetophone. Na, als wir ein bisschen weiterentwickelt waren, später im Institut für Sonologie, haben wir dafür natürlich zentrale Schalter gehabt, die auf jedem Mischpult waren. Da konnte man dann jedem Mischpult alle Maschinen des gesamten Hauses, über drei Etagen verteilt, vorbereiten und dann auf den Knopf drücken und alles fuhr gleichzeitig ab. Das war in Köln noch nicht so. Aber daher, und darum erzähle ich das Ganze auch bloß, kommt dieser Begriff Schicht. Unter einer Schicht verstanden wir sozusagen den Vorrat aller Klänge, die sich hintereinander kleben lassen und keiner Synchronisation bedürfen, weil sie sich nicht miteinander überschneiden. Schicht erinnert damit an den musikalischen Begriff der Stimme. Nur eine Stimme hat natürlich eine innere musikalische Logik, während die Schicht lediglich von der technischen Logik bestimmt war, von keiner musikalischen. Aber auf der anderen Seite natürlich gibt es auch im Rahmen der seriellen Kompositionstechnik so etwas wie Schichten. Wenn man etwa denkt an die Demontage des musikalischen Ereignisses in sogenannte Parameter, dass man also die Tonhöhe unterscheidet von der Lautstärke und von der Dauer und die Dauer noch wiederum von dem Zeitpunkt, zu dem der Klang beginnt, der Raumort, die Schallrichtung und dergleichen mehr, dann ist deutlich, dass sich in jedem einzelnen Klangereignis diese verschiedenen parametrischen Bestimmungen wie Schichten sozusagen überlagern. Sodass also dieser Begriff der Schicht auch für die musikalische Komposition durchaus fruchtbar gemacht werden kann und nicht bloß ein technischer Begriff zu sein braucht für die frühere Synchronisationstechnik verschiedener Tonbänder. Und jetzt sprach ich über zwei Tonbänder. Wenn sich acht Schichten überlagern sollen, können Sie sich leicht vorstellen, was das nicht nur für einen Arbeitsaufwand bedeutet, sondern wie viele Fehlerquellen und Unsicherheiten gleichzeitig dabei ins Spiel kommen. Der zweite Begriff ist der Variante. Und das ist eigentlich der Begriff, mit dem wir jetzt die letzte Zeit unausgesprochen operiert haben. Ich sagte, von einem Material im Essay werden eine Reihe von Transformationen hergestellt. Und solche Transformationen nenne ich mit einem anderen Begriff auch gerne Varianten, wiedersehen, weil sie sich ganz unmittelbar an das Original anlehnen, aber das Original in einer sehr charakteristischen Weise antasten, verändern, bereichern oder auch umgekehrt etwas wegnehmen. Ich möchte das nicht verwechselt wissen mit dem musikalischen Begriff der Variation, was doch etwas anderes ist, zumal bei Variationen ja auch in der Regel von ganzen Zyklen die Rede ist, die nach gewissen formalen Modellen dann abgewickelt werden. Braucht sie nicht ja die vielen Variationenzyklen aus der klassischen Musik zu erinnern, von Mozart oder Beethoven und vielen Komponisten, von Bach angefangen, etwa Goldberg-Variationen und dergleichen. Wir haben in der seriellen Musik dann eher und auch in der elektronischen Musik schon mit Varianten zu tun, die also doch in einer andersartigen Weise aufeinander bezogen sind, als das die Variationen sind. Und Variation ist etwas, was sich als Ganzes komplett auf ein Thema bezieht, während eine Variante schon eine Klangvariante sein kann, das heißt in ihrer formalen Ausdehnung völlig unbestimmt ist, jede mögliche Ausdehnung annehmen kann. Durch Transformation, durch maschinelle Transformation entstehen solche Varianten. Solche Varianten sind eben nach meinem Begriff hauptsächlich maschinell oder regelhaft oder noch anders ausgedrückt, algorithmisch hervorgebracht und nicht so sehr kleine selbstständige Kompositionen, wie wir sie etwa bei den genannten Komponisten der Vergangenheit antreffen. Über dieses Variantenprinzip und über das, das Schichtenprinzip habe ich vor einiger Zeit einen längeren Aufsatz geschrieben, der allerdings in Amerika veröffentlicht ist, im letzten Band. Hier von meinen Texten ist dieser Text abgedruckt und ich möchte Ihnen zur Einleitung in das, was wir jetzt gleich vorhaben, nur eine ganz kurze Geschichte vortragen, die wir dann, die ich dann weiter an Beispielen und so weiter hier erweitern werde. Ich weiß, wo ich anfangen soll, aber ich dachte, ich hätte mir auch das Ende. Ich will ja nicht alles vorlegen, sondern nur so ein bisschen. Okay, ich fange hier einfach an. Die Vorstellung, dass eine musikalische Struktur sich aus Schichten zusammensetzen oder dass sie die Form vieler Varianten annehmen kann, ist mir beim Komponieren häufig zu Hilfe gekommen. Sie hat sich auch bei der Generalisierung kompositorischer Strategien zu Algorithmen als außerordentlich nützlich erwiesen. Sie bewies ihren Wert vor allem im Licht der seriellen Kompositionstechnik, die die Folge der Ereignisse stärker als deren Gleichzeitigkeit betont. Eine Reihe ist ja per Definition die Folge von Ereignissen und eben nicht ihre Gleichzeitigkeit. In dem Augenblick, wo ich reintöne, zu einem Akkord zusammenschiebe, spreche ich eigentlich nicht mehr von einer Reihe. Auf Schichten stieß ich zuerst, jetzt kommt etwas, was ich gerade vorgetragen habe, auf Schichten stieß ich zuerst im elektronischen Studio in Köln, wo mit diesem Begriff zusammengeklebte Tonbänder bezeichnet wurden, die zur Synchronisation bestimmt waren. Synchronisiert werden mussten alle Klänge, die sich zeitlich überlagerten. Überlagerungen waren die Folge der seriellen Arbeitsweise, bei der für jeden Klang Einsatzpunkt und Dauer unabhängig voneinander festgesetzt wurden. Und das natürlich ganz typisch im Gegensatz etwa zu jemandem, der vor sich hin trällert beim Spazierengehen. Der hat keine Synchronisationsprobleme, er denkt auch nicht nach über Einsatzpunkte oder über Dauern von Klängen, sondern bei diesen Trällern oder Pfeifen folgen alle Ereignisse einfach schlicht hintereinander. Das ist wie ein Jagdsignal oder was immer Sie wollen, eine reine Folge von Ereignissen, die sich nicht überschneiden und auch aufgrund ihrer Entstehungsweise, indem man sie auf einem einzigen Instrument hervorbringt, gar nicht überlagern können. Demgegenüber natürlich hat die serielle, ja die nicht zuerst, ich meine die ganze klassische Musik natürlich auch schon, aber hier geht es um die Formalisierung, hat man es plötzlich damit zu tun, dass für jeden Klang Einsatzpunkt und Dauer nach seriellen Gesichtspunkten unabhängig voneinander festgesetzt werden können. Synchronisiert wurde abschnittsweise, nachdem für einen Abschnitt alle Einzelklänge produziert worden waren. Alle Klänge, die sich nicht überlagerten, wurden mit Hilfe von Vorlaufband, für die Pausen nämlich, aneinander geklebt. Anschließend wurden zwei solcher Tonbänder auf zwei Laufwerken synchron gestartet und das Ergebnis dieser Synchronisation mit einem dritten Laufwerk aufgenommen. Dieser Vorgang wurde so oft wiederholt, bis alle Schichten zu einem einzigen Tonband vereinigt waren. Die Technik der Synchronisation wurde auch zur Herstellung von Tongemischen verwandt. Das habe ich, um euch vorzulesen, das habe ich am Anfang ja bereits erwähnt, dass wir nur einen einzigen Generator hatten und dann durch eine bestimmte Anordnung der Köpfe im Kopfträger auf der Maschine dafür sorgen konnten, dass auf einer Bandschleife hintereinander einfach die Einzelklänge überlagert werden konnten. Die Bildung von Schichten ergab sich aus der technischen Notwendigkeit der Synchronisation. Aus den technischen Notwendigkeiten der Synchronisation, nicht aus der Konzeption der Musik noch vor ihrer Realisierung. Sodass man sich also etwas Schichtenhaftes vorstellt, ehe man überhaupt anfängt, ein Musikstück zu komponieren. Aber schon die Planung des nächsten elektronischen Werkes, und damit meine ich die Klangfiguren, worauf ich mich hier eben bezogen hatte, waren die Klangfiguren 1 und sollen die Klangfiguren 2 sein, die wir hier besprochen haben. Aber schon die Planung eben dieses Werkes beruhte auf der Vorstellung von Schichten, die einander überlagern. Einerseits waren es 4 im Saal verteilte Lautsprecher, war es für 4 Lautsprecher bestimmt, sodass zur Polyphonie der Klänge noch die räumliche Polyphonie der Schallquellen hinzukam. Andererseits verwandte ich das Mittel der Feintransposition, das habe ich erläutert, das ist eine Transposition an ein kleines Intervall, etwa eine Sekunde oder Terz, bei den geräuschhaften Klängen, die auf dieses Verfahren angewandt, wurde, war der Tonhöhenunterschied kaum bemerkbar. Auch der Zeitunterschied beträgt bei kurzen Klangfolgen nur 10 Sekunden. Wenn mehrere verschieden fein transponierte Klangfolgen gleichzeitig beginnen, nimmt gegen das Ende die Schärfe der Klangfolge geringfügig ab. Bei Klängen mittlerer Dauer wird die Unschärfe hörbar. Bei langen Klängen tritt zunächst eine starke Verwischung ein, ehe ein kanonischer Effekt hörbar wird. Ja, bewusst zur Konstruktion der Form, habe ich den schichtweisen Aufbau zum ersten Mal in einem Klavierwerk angewandt. Ich lese gerade den Absatz noch und dann zeige ich Ihnen was. Die Abbildung 2, die ich Ihnen gleich gebe, zeigt im unteren System 2 Takte daraus und darüber die Schichten und so weiter. Ja, das hat doch wenig Sinn, das hier vorzulesen. Ich kann Ihnen besser das direkt geben. Ich habe aus Zeitgründen und auch weil ich irgendwelche technischen Schwierigkeiten antraf, leider nur eine kleine Anzahl von Abzügen machen können. Das sind insgesamt, glaube ich, auch 10. Wenn Sie die mal eben verteilen und vielleicht zu zweit hineinschauen. Vielleicht darf ich Sie bitten, diese Blätter einfach, ich sehe, es ist bereits 4 Uhr, wir hören gleich auf, dass Sie die vielleicht das nächste Mal wieder mitbringen. Vielleicht mache ich noch ein paar mehr inzwischen. Und dann Hier will ich Ihnen wenigstens ganz kurz sagen, was Sie da vor sich sehen. Ah, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich ja gar kein Beispiel in der Hand habe. Dann darf ich mal hier bei Ihnen eben die Foto gucken. Das ist ein aussetzen. Was Sie vor sich sehen, ist ganz im untersten System ein kleiner Ausschnitt aus einem Klavierstück von mir und darüber in den Systemen die einzelnen Elemente, aus denen sich dieses System am unteren Rande zusammengesetzt hat. Ich sehe, die Verteilung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Sind da weiße Blätter dazwischen? Hier ist noch ein Exemplar. Sehe ich. Ja, das sind, der Druck hat ab und zu mal ein weißes Blatt ausgeschluckt. Ich habe nicht mehr mehr. Nein. Noch jemand bedürftig? Wenn Sie die darüberliegende Systeme betrachten, dann sehen Sie verschiedene artige Gruppierungen, kleine Tongruppen, die aus unterschiedlichen Anzahlen bestehen. Das will ich im Einzelnen vielleicht dann doch zu einem späteren Zeitpunkt erläutern, also in der nächsten Stunde, muss ich sagen. Und die dann alle, darum sind sie da oben aufgezeichnet, zusammengeschoben sind zu der Partitur, die dann am unteren Rande steht, so wie sie gespielt wird. Das heißt, diese Darstellung ist eine Illustration des Vorganges. Die Partitur sieht so nicht aus, sondern die Partitur selbst des Klavierstückes enthält nur das unterste System, was Sie hier auf diesem Blatt sehen. Wenn Sie das vielleicht eben sich hier bei sich behalten und wieder mitbringen, dann können wir am nächsten Freitag darüber im Einzelnen noch sprechen. Dann kann ich Ihnen auch das Stück vorführen.